Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Am 10. Tag des Pilgermonats Zulhijjah nach islamischem Mondkalender, was dieses Jahr auf Sonntag, dem 10. Juli fällt, ist der Tag des Opferfestes Eid al-Qurban oder Eid al-Adha. Das Opferfest wird als Höhepunkt der Riten der Pilgerfahrt Hajj gefeiert und gehört zu den bedeutendsten Feiertagen der Muslime. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran gratuliert allen Muslimen und Freunden der Prophetenfamilie aus diesem Anlass. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 9. Juli 2022, gleich dem 18. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt ein Sonderbeitrag anlässlich des Opferfestes Eid al-Qurban. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Die Rolle der USA bei der Verbreitung des Terrorismus«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt: Der arrogante Westen ist weltweit von Tag zu Tag schwächer geworden. Außenminister Amir Abdullahian: Shinzo Abes Dienste um den Ausbau der Beziehungen zwischen dem Iran und Japan werden nicht vergessen. Und Syrienhilfe. Russland legt Veto gegen UNO-Resolution ein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt: Der arrogante Westen ist weltweit von Tag zu Tag schwächer geworden. In seiner Botschaft an die Pilger von Baitullah al-Haram erklärte das Oberhaupt der Islamischen Revolution, dass der arrogante Westen in unserer sensiblen Region und in letzter Zeit auf der ganzen Welt von Tag zu Tag schwächer geworden sei. Liberalismus und Kommunismus hätten heute als die wichtigsten Geschenke der westlichen Zivilisation nicht mehr das Aussehen von vor 150 Jahren. Der Ruf der westlichen geldorientierten Demokratie stehe vor ernsten Fragen, und westliche Denker geben zu, dass sie unter kognitiver und praktischer Orientierungslosigkeit litten, fügte Ayatollah Khamenei in dieser Botschaft hinzu. Ayatollah Khamenei betonte, dass die Ratlosigkeit und das Versagen der USA und ihres kriminellen Komplizen des Usurpationsregimes in der Region am Schauplatz der Ereignisse in Palästina, Libanon, Syrien, Irak, Jemen und Afghanistan deutlich zu sehen seien. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hob dann die brillanten Folgen des Wachstums des islamischen Erwachens und Selbstbewusstseins sowie der Entstehung des gewaltigen Phänomens des Widerstands hervor und erklärte: Die Szene von Palästina ist eine der Manifestationen dieses erstaunlichen Phänomens, das es geschafft hat, das zionistische Regime von einem aggressiven und mörderischen Regime in einen Zustand der Verteidigung und Passivität zu bringen und ihm die gegenwärtigen offensichtlichen politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Probleme aufzuzwingen. Andere brillante Beispiele des Widerstands seien deutlich im Libanon, im Irak, im Jemen und an einigen anderen Orten zu sehen. Die Welt sei heute Zeuge eines erfolgreichen Modells und eines stolzen Beispiels für die Macht und politische Souveränität des Islam im islamischen Iran, erklärte Ayatollah Khamenei und fügte hinzu: Ganz oben auf der Liste dieser Grundprinzipien stehen die Herrschaft des Islam in der Gesetzgebung und Umsetzung, Anlehnung an die Stimmen der Menschen in den wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten des Landes, die vollständige politische Unabhängigkeit und das Nichtverlassen auf Unterdrückungsmächte, und es seien diese Prinzipien, die der Ort des Konsenses zwischen muslimischen Nationen und Regierungen sein könnten und die islamische Umma in ihren Orientierungen und ihrer Zusammenarbeit integrieren und geeint machten. Das Oberhaupt der islamischen Revolution nannte Einheit und Spiritualität die beiden grundlegenden Säulen des Hadsch und die beiden Faktoren der Ehe und des Glücks der islamischen Umma und betonte, die islamische Welt ist voller motivierter und tatkräftiger junger Menschen und das größte Kapital für den Aufbau der Zukunft sind Hoffnung und Selbstvertrauen, die derzeit in der islamischen Welt, insbesondere in den Ländern dieser Region, aufblühen. Wir sind alle verpflichtet, dieses Kapital zu schützen und zu vermehren, bekräftigte Ayatollah Khamenei. Außenminister Amir Abdullahian: Shinzo Abes Dienste um den Ausbau der Beziehungen zwischen dem Iran und Japan werden nicht vergessen. Der iranische Außenminister hat die Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers verurteilt und erklärt, dass Shinzo Abes Dienste um den Ausbau der Beziehungen zwischen dem Iran und Japan nicht vergessen werden. Der frühere japanische Premierminister Shinzo Abe wurde am Freitag bei einer Wahlkampfrede in der westjapanischen Stadt Nara erschossen. Der Täter habe sich Abe in Nara auf offener Straße von hinten genähert und aus wenigen Metern Entfernung zweimal auf den Politiker geschossen. Abe starb später im Krankenhaus. Als Reaktion auf die Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe schrieb der Außenminister der Islamischen Republik Iran Hossein Amir Abdullahian auf seinem Twitter-Account: Iran verurteilt die Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe und spricht der Nation und der Regierung Japans sein Beileid aus. Amir Abdullahian schrieb dazu weiter: Abes wertvolle Dienste als prominenter Politiker würden nicht vergessen, auch bei dem Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Nationen Irans und Japans. Syrienhilfe: Russland legt Veto gegen UNO-Resolution ein. Eine UNO-Resolution zur Verlängerung der internationalen Hilfe für Syrien ist am Freitag am Veto der Russischen Föderation gescheitert. Russland hatte ein Veto gegen einen von Irland und Norwegen verfassten Resolutionsentwurf eingelegt, der die Fortsetzung von Hilfslieferungen an Syrien für ein Jahr vorsah. Moskau begründet es mit Bedenken hinsichtlich der Verletzung der syrischen Souveränität. Westliche Länder hätten unter dem Vorwand, humanitäre Hilfe nach Syrien zu schicken, wiederholt Waffen und Ausrüstung an Terroristen in Syrien geschickt, hieß es zur Begründung dazu. Mit der Vorlage dieser Resolution versuchten die westlichen Regierungen, die Entsendung humanitärer Hilfe nach Syrien über die türkische Grenze ohne die Überwachung und Genehmigung der syrischen Regierung auszudehnen. Russland ist der Ansicht, dass Hilfslieferungen nach Syrien über die türkische Grenze die Souveränität von Damaskus verletzt. Die syrische Regierung hat auch wiederholt betont, dass jegliche Lieferung und Verteilung von Hilfsgütern in diesem Land über die Zentralregierung erfolgen sollte. Auf dem Spiel steht die Schließung des letzten verbliebenen Grenzübergangs nach Syrien, über den Hilfslieferungen der UNO in das Krisenland gelangen, den türkisch-syrischen Grenzposten Bab al-Hawa im Nordwesten des Landes. Eine Gegenresolution von Russland, nach der der Grenzübergang Bab al-Hawa im Nordwesten Syriens zunächst nun für weitere 6 Monate offen bleiben sollte, fand ebenfalls keine Zustimmung. Am 10. Juli endet die Pflichtfrist des Mechanismus, der es ermöglichte, humanitäre Hilfe nach Syrien zu liefern. Lavrov verlässt G20-Außenministertreffen auf Bali. Aus Protest gegen die Äußerungen seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock hat der russische Außenminister Sergei Lavrov den Sitzungssaal der Außenminister der Gruppe 20 verlassen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov verließ am Freitag das G20-Außenministertreffen, nachdem seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock Moskau wegen des Krieges in der Ukraine kritisiert hatte. Er habe sich damit auch der Replik von Außenministerin Annalena Baerbock entzogen, hieß es weiter. Baerbock hatte am Donnerstagabend, kurz nach ihrem Eintreffen auf Bali, gesagt, sie werde in ihrer Replik auf Lavrov sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren. Baerbock warf zudem Lavrov vor, das Gespräch zu verweigern. Lavrov habe einen großen Teil der Verhandlungen nicht im Konferenzraum, sondern außerhalb verbracht. Westliche Medien berichteten, dass der russische Außenminister den Saal im Luxushotel Mulia an diesem Freitag gleich nach seiner Rede verlassen und sich die Wortmeldungen seiner Kritiker gar nicht mehr angehört habe. Er habe zudem dem Westen vorgeworfen, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern, hieß es dazu weiter. Wenn der Westen aber einen Sieg der Ukraine anstrebe, dann gäbe es nichts zu besprechen. Man sei jedoch bereit, mit der Ukraine und der Türkei über die Getreidelieferung zu sprechen, vorausgesetzt, dass die Ukraine die Blockade ihrer Häfen beende, sie entminen und eine Durchfahrt ermögliche, bekräftigte Lavrov. Der Außenminister der Russischen Föderation kritisierte ferner, dass die Vertreter westlicher Staaten Russland wegen der Lage in der Ukraine als Aggressor und Besatzer anprangern, ohne sich die Gründe anzusehen. Russland hat kürzlich gewarnt, dass wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und alle, die ihn provozieren, weiter den Verhandlungstisch meiden, die tragischen Folgen dieser Entscheidung auf ihnen lasten werde. Biden will mit Verordnung Zugang von Frauen zur Abtreibung sichern. Der US-Präsident hat ein Dekret unterzeichnet, das das Recht von Frauen auf Abtreibung sichern soll. In einem beispiellosen Schritt hatte das US-Höchstgericht am 24. Juni das Roe v. Wade-Gesetz von 1973 aufgehoben, das das Recht der Frau auf Abtreibung anerkannte und den Republikanern und Konservativen, die die Abtreibung in den USA verbieten oder einschränken wollten, einen wichtigen Sieg beschert. Der Erlass soll unter anderem den Zugang zu medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen und die medizinische Notfallversorgung für Frauen sicherstellen. US-Präsident Joe Biden begründete am Freitag Ortszeit seine Entscheidung damit, dass das Vorgehen des US-Höchstgerichts bei der Aufhebung des Roe v. Wade-Gesetzes kein rechtskräftiges Urteil, sondern nur die Anwendung trockener politischer Macht sei. Viele von Richterinnen und Richter am Supreme Court wollen die Verfassung des Landes so auslegen, wie sie zum Zeitpunkt ihres Erlasses vor mehr als 200 Jahren von ihren Verfassern wohl gemeint war, fügte US-Präsident hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25, Mashhad 24, Isfahan und Shiraz jeweils 32 und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am 1. Juli 2009 wurde Marwa el-Shabini, eine Ägypterin, vor Augen ihres Ehemannes und ihres dreijährigen Kindes ermordet, im Gerichtssaal in der Stadt Dresden. Muslime gedenken dieses Tages als Tag gegen den antimuslimischen Rassismus. Mehr dazu in unserem Interview mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Herr Dr. Yavuz Özüköz. Hören Sie den ersten Teil dieses Gespräches.
Dr. Özüköz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, danke schön. Herr Dr. Özüköz, heute möchte ich mit Ihnen so ein Thema besprechen, das zwar etwa alt ist, aber aus einem bestimmten Grund, weil sich die Geschichte jetzt zum 13. Mal jährt. Es geht um die Ermordung einer Ägypterin am 1. Juli 2009 in Dresden. Es geht genau um Marwa el-Shabini. Deshalb möchte ich Sie zunächst einmal, Herr Dr. Özüköz, darum bitten, uns etwas über die Vorgeschichte zu erzählen.
Nun, das Ereignis liegt tatsächlich sehr lange zurück. Der Mord geschah am 1.7. im Jahre 2009, also wie Sie korrekt gesagt haben, vor jetzt knapp über 13 Jahren. Und der Ort des Ereignisses war das Landgericht Dresden. Nun, was war geschehen? Es gab zunächst einmal eine Streitigkeit auf einem Spielplatz. Marwa al-Sharbini, die aus Ägypten stammt und eine praktizierende Muslima war, war mit Kopftuch und ihrem Kind auf diesem Spielplatz. Ein deutschstämmiger Spätaussiedler aus Russland stritt sich mit ihr, beschimpfte sie, wollte, dass sein eigenes Kind auf die Schaukel kommt. Also eigentlich würde man sagen, ein Kinderkram. Und es kam dabei aber zu wüsten Beschimpfungen und übelsten Beleidigungen. Und sie wurde unter anderem als Terroristin beschimpft, weil sie eben Hijab trug und so weiter und so fort. Und das hat sie nicht auf sich sitzen lassen, hat das zur Anklage gebracht. Und in einer ersten Instanz wurde dann dieser Mann, der das ihnen angezettelt hatte, zu 780 Euro Strafe verurteilt. Er hatte zuvor einen Strafbefehl. Man muss dazu wissen, das deutsche Recht ist folgendermaßen aufgebaut. Bei so kleinen Delikten gibt es zunächst einmal ohne Verhandlung einen Strafbefehl. Wenn er das bezahlt, ist das erledigt. Der Strafbefehl war über 330 Euro. Die hatte er nicht akzeptiert. So kam es zu der ersten Instanz. Da wurde er nicht für 330, sondern zu 780 Euro Strafe verurteilt. Auch das hat er nicht bezahlt und ist in eine Berufungsverhandlung gegangen. Und genau jene Berufungsverhandlung fand eben am 1.7.2009 im Gerichtssaal statt. Die Betroffene, die Frau Marwa al-Sharbini, unsere Schwester, sie war damals 32 Jahre alt, sie war gar nicht die Anklägerin. Also der Ankläger war der Staat in diesem Fall in der Berufungsverhandlung. Sie war lediglich als Zeugin geladen. Und während der Verhandlung zückte dann der Angeklagte ein Messer und attackierte die Zeugin vor den Augen des Richters, der Anwälte, der Zuschauer. Das Sicherheitspersonal war selbst geschockt und bei dem Versuch, den Täter von seinem Verbrechen abzuhalten, wurde zudem dann auch noch der Ehemann von Schwester al-Sharbini auch noch schwer verletzt, weil die hereinstürzenden Sicherheitskräfte konnten nicht so richtig entscheiden, wer jetzt Angreifer und wer Verteidiger war. Und der Ehemann von al-Sharbini sah auch eben ausländisch aus, wohingegen dieser Russlanddeutsche, der eigentliche Angeklagte war, nicht so aussah. Deswegen haben die Beamten, man sagt heute aus ungeklärten Umständen, auf den Ehemann geschossen, sodass er schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus dann eingeliefert wurde. Marwa al-Sharbini erlag den 18 Messerstichen. Eine Gerichtssprecherin, die als Richterin selbst Verfahren führte, sprach von einem Super-GAU, also dem größten anzunehmenden Unfall. Später wurde dann auch noch mitgeteilt, dass das Opfer im dritten Monat schwanger war. Und man kann sagen, es war die erste Ermordung einer unschuldigen Muslima nach dem 11. September 2001, in der schon die Stimmung gegen Muslime in diesem Land angeheizt worden sind. Wenige Tage nach ihrem Dahinscheiden, man kann sagen nach ihrem Märtyrium, wurde sie dann in ihre Heimat überführt und in Alexandria beigesetzt. Und am 10.7., das heißt also etwa 9 Tage nach den Ereignissen, wurde in sehr vielen Moscheen in Deutschland auf Empfehlung des Koordinierungsrats der Muslime in Deutschland beim Freitagsgebet dann für sie gebetet. Zum 5. Jahrestag der Ermordung von Marwa al-Sharbini erklärte, also im Jahr 2014 war das, erklärte der Zentralrat der Muslime in Deutschland den 1. Juli zum bundesweiten Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Und ich weiß inzwischen auch, dass in der Islamischen Republik Iran eine Briefmarke für diese Hijab-Märtyrerin gedruckt worden ist. Ja, was soll ich sagen? Es war ein sehr tragisches Ereignis, aber die Stimmung ist nicht etwa seitdem besser geworden, sondern wir müssen jetzt, wenn wir 13 Jahre danach schauen, sagen, dass die Stimmung viel, viel schlimmer als seit damals geworden ist und jeden Tag sich so etwas Ähnliches wieder ereignen könnte.
Es folgt nun ein Sonderbeitrag anlässlich des Opferfestes Eid al-Qurban. Weiterhin gute Unterhaltung.
Muslime feiern das Eid al-Qurban-Fest. Die Pilger in Mekka, die ihre Hadsch-Pflichten in Mekka, Mina und Arafat beendet haben und diesen großen Erfolg erzielten, und die Millionen anderer Muslime auf der Welt. Heute ist der Tag, an dem die Muslime die Macht Gottes preisen und daran denken, dass die größte Menschlichkeit dann in Erscheinung tritt, wenn der Mensch über seine Wünsche siegt und sie für Gott opfert. Das Opferfest ist der Tag der Renaissance des Menschen. Ein Festtag und ein Tag der Großherzigkeit und des Denkens. Auch die muslimischen Minderheiten in Ländern wie USA, Kanada, England, Frankreich und den anderen europäischen Staaten feiern dieses Fest in den Moscheen und religiösen Kreisen. Wir gratulieren allen Muslimen zum Eid al-Qurban. Mina bedeutet Bitten und Flehen, und der Ort Mina in der Nähe von Mekka bedeutet so viel wie Ort der Wünsche. Imam Sadir alaihi salam sagt, der Ort wurde Mina genannt, weil der Botschaftsengel Gabriel an diesem Ort Abraham aufforderte zu sagen, was er sich wünschte. Was würden Sie und ich sich wünschen? Gibt es einen größeren Wunsch als den, die wahre Stufe der Menschlichkeit zu erreichen? Welcher Wunsch könnte höher stehen als der, sich von schlechten Eigenschaften wie Stolz und Neid freizumachen und alle Wünsche, die uns von Gott entfernen, zu opfern? Wenn die Hadschpilger in dieses Gebiet kommen, hegen sie große Wünsche wie diese. Es gehört zu der Hadsch-Zeremonie, dass die symbolisch Satan steinigen. Sie bewerfen Säulen, die den Teufel symbolisieren, und während dieses Ramye-Jamarot vertreiben sie die inneren und äußeren Teufel. Am 10. Tag des Sihajj-Monats bringen die Pilger ein Opfer dar. Das Opfern dient der Reinigung der Seele von allen weltlichen Lieben. Sie tun dies Gott und seiner Nähe zuliebe. Imam Sadr alaihi salam sagt, das Opfer, das der Hajj-Pilger in der Wüste von Mina darbringt, ist das Lösegeld für seine Befreiung vom Feuer der Verdammnis. Opfern bedeutet in Wahrheit, die unrealistischen Wünsche zu opfern. Diese letzte Pilgerpflicht legt dem Satan das Handwerk. Der Hadsch ist wirklich erst beschlossen, wenn der Hadschpilger im Kampf gegen seine weltlichen Wünsche gesiegt hat. Die Erzielung eines solchen großen Erfolges ist in der Tat für jeden ein Fest, das Fest der reinen Gottesdienstschaft. Diese Gottesdienerschaft ist das Geheimnis der großen Gottesfreude gewesen. Sie haben, um Gottes Wohlgefallen zu finden, alles, was sie außer Gott liebten, beseitigt gelassen, damit sie leicht beschwingt und rein den Weg zu den Heiligtum Gottes finden. Abraham alaihi salam ist auf diese Weise zu dem Rang des Freundes Gottes aufgestiegen. Musik. mehreren tausend Jahren wurde Abraham zum Sinnbild für die Anbetung des einen Gottes. Für den monotheistischen Glauben kämpfte er mit dem äußeren Feind und mit den inneren Neigungen und Wünschen. Er trat ganz alleine dem König von Babel, der sich für Gott hielt, gegenüber und kritisierte alle, die Götter neben Gott stellten. Er hauchte einer Gesellschaft wieder den Geist des Eingottglaubens ein, in der niemand auch nur auf den Gedanken an dem einen Gott kam. Nimrud verordnete, dass Abraham auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll. Er wollte den Monotheismus für immer vernichten. Abraham fürchtete sich nicht, als sie ihn auf den Scheiterhaufen warfen. Und Gott rettete ihn aus den Flammen, indem er sie in Blumen verwandelte.
Aber Abraham bestand noch eine andere große Prüfung. Im Kampf seiner Wünsche mit dem Gottgehorsam wählte er den Gottgehorsam. Und er lehrte damit, dass ein wahrer Mensch mit seinem ganzen Sein sich der Wahrheit und dem Recht ausliefert. Abraham lebte den Höhepunkt der Opferbereitschaft vor. Viele sind bereit, ihr Leben zu opfern, aber die wenigsten möchten, dass ihrem geliebten Kind etwas geschieht. Aber Abraham, der größte Monotheist, fand sich bereit, Gott seinen Sohn Ismael zu opfern, und dies zeigt sein völliges Vertrauen auf Gott. Dabei hatte Gott Abraham erst im hohen Alter, nach vielen Jahren, ein Kind geschenkt, was er über alles liebte, und nun hatte Gott ihm befohlen, den geliebten Sohn zu opfern. Und Abraham fragte seinen Sohn, wie es in der Sure Safot im Vers 102 steht: Mein Sohn, ich habe geträumt, dass ich dich Opfer schlachte. Wie denkst du darüber? Und der Sohn tröstete ihn: Mein Vater, führe aus, was dir befohlen wurde, und du wirst sehen, dass ich, so Gott will, zu den Geduldigen gehöre. Abraham war aufgestanden, mit einer Entschlossenheit, die der Kraft der Gottesanbetung und absoluter Gottergebenheit entsprang, ging er mit Ismael zur Opferstätte. Vater und Sohn waren bereit, sich dem Befehl Gottes zu beugen. Abraham setzte das Messer an die Kehle seines geliebten Sohnes und Ismael war bereit, sein Leben zu opfern. Da ließ Gott den Befehl aufheben und schickte ein weißes Schaf, damit Abraham es opfert, und der Ruf erklang: Abraham, du hast jenen Traum verwirklicht und deinen Auftrag erfüllt. Wir belohnen die Rechtschaffenen, und dies ist wahrhaftig eine große Prüfung. Die Geschichte von Abraham und Ismael ist ganz außergewöhnlich. Sie ist die Geschichte vom Aufstieg des Menschen zu den höchsten Stufen der Vollkommenheit. Die Geschichte von der Erlösung aus der Ich-Bezogenheit und der Weltenliebe und die erstaunliche Macht des Willens. Das Korban-Fest berichtet davon, dass der Mensch ein sehr hohes Wesen ist und sich mit den besten menschlichen Eigenschaften schmücken kann. Ist dies nicht ein Anlass zum Feiern? Es wird das Opferfest gefeiert. Die Hadsch-Pilger schließen dieses eindrucksvolle Pilgergeschehen in Mekka ab. Sie haben sich von dem weltlichen Glanz losgesagt und nun fragen sie sich, was es gibt, was sie an ihrer Weiterentwicklung hindert. Was ist ihr Ismael? Können sie wie Abraham Gott näher treten? Und jeder versucht, sich loszusagen von dem, was er liebt. vom Besitz, Posten, Position, der Jugend, Schönheit, dem Stolz auf sein Wissen? Welches von dem, was wir lieben, hält uns am Boden fest und behindert unseren spirituellen Höhenflug? Am Tag des Opferfestes müssen wir alles, was uns an diese vergängliche Welt bindet, zur Opferstätte tragen. Das Opferfest ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Am Opferfest wird die Erkenntnis, die wir beim Hadsch gewonnen haben, auf schöne Weise abgerundet. Die Herzen sind erfüllt von der Liebe zu Gott und leuchten. Wir gratulieren allen zu diesem Fest.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Eider Urban, gesungen von Reza Tayyebi.
زنده شد دل زنده شد دل جان به استقبال جانان آمده
جان به استقبال جانان آمده
از منای امتحان بار دگر عید قربان آمده عید قربان آمده
عید قربان آمده عید قربان آمده
میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی زندگی از خود گذشتن در مناست زنده باد این زندگی زنده باد این زندگی
زنده باد این زندگی زنده باد این زندگی
وقت آن آمد که بذل جان کنی در تمنای تو جان قربان کنی
وقت آن آمد که بذل جان کنی در تمنای تو جان قربان کنی وقت آن آمد که با نور خدا کوچه ها را آینه بندان کنی ما خلیل امتحانی دیگرین آرزوهای اسماعیل ما رمی شیطان می کنیم
در تمنای خدا
رمی شیطان می کنیم
در تمنای خدا زنده شد دل زنده شد دل جان به استقبال جانان آمده از منای امتحان باره بگر عید قربان آمده عید قربان آمده
Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel Die Rolle der USA bei der Verbreitung des Terrorismus. In dieser Sendung wird die Rolle der Vereinigten Staaten bei Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus in der Welt diskutiert. Diese Sendung wird anlässlich der amerikanischen Menschenrechtswoche im iranischen Sonnenkalender präsentiert, um auf die weit verbreiteten Verbrechen der USA, insbesondere gegen das iranische Volk, in den letzten Jahrzehnten aufmerksam zu machen. Die Zeit zwischen dem 27. Juni bis 3. Juli wurde aufgrund der langjährigen terroristischen und kriminellen Handlungen gegen das iranische Volk zur Woche der amerikanischen Menschenrechte erklärt. Am 27. Juni 1981, einen Tag vor dem Anschlag auf Ayatollah Beheshti und mehrere Dutzend große Gelehrte und Persönlichkeiten der Islamischen Revolution, explodierte in der Abu Zar-Moschee in Teheran eine von den Terrororganisationen namens Vorrang gelegte Bombe. Ayatollah Khamenei kam gerade von der Front zurück und hielt, wie er es immer tat, am Samstag in der Moschee einen Vortrag und beantwortete Fragen. Nach dem von ihm geleiteten Gemeinschaftsritualgebet begann er, die auf Papier geschriebenen und eingereichten Fragen zu beantworten. Währenddessen stellte ein junger Mann ein Tonbandgerät vor Ayatollah Khamenei auf den Schreibtisch. Nach einer Minute wurde der Ton des lauten Lautsprechers zu einem Pfeifen und plötzlich explodierte der Kassettenrekorder. Ein Geschenk der Vorgang-Gruppe an die Islamische Republik stand auf einer Innenwand des Tonbandgerätes. Einen Tag nach diesem Terrorakt kamen Dr. Mohammad Beheshti, der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, sowie 72 hochrangige Verantwortliche der Islamischen Republik Iran bei einem weiteren Terroranschlag auf das Hauptquartier der Partei ums Leben. Am 2. Juli 1981 wurde der Generalstaatsanwalt der Islamischen Republik Iran, Ayatollah Qudusi, ermordet. Nach dem Bombenanschlag auf das Hauptquartier der Partei der Islamischen Republik flohen die Anführer der Terrorgruppe gemeinsam mit gestürzten Präsidenten des Iran, Abul Hassan Banisadr, als Frau gekleidet und mit Make-up und mit Hilfe von einflussreichen Elementen des ehemaligen Regimes vom Teheraner Flughafen aus nach Paris. Der Pilot ihres Flugzeugs war der besondere und vertrauenswürdige Pilot des Schah vom Iran, der das Flugzeug des Schah auf seinem letzten Flug aus dem Iran steuerte. Seitdem wird die flüchtige Mujahedin-Terrorgruppe von westlichen Regierungen und den Vereinigten Staaten in ihren jeweiligen Ländern unterstützt. Während des Irak-Iran-Krieges verlegten sie ihre Hauptbasis im Rahmen eines Deals mit dem Saddam-Regime in den Irak. Während des aufgezwungenen Krieges in den 1980er Jahren stellten terroristische Gruppen, angeführt von Massoud Rajavi, der Baas-Armee ihre Einrichtungen zur Verfügung. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, Informationen von den iranischen Kriegsfronten durch Infiltranten zu sammeln und sie dem Baas-Regime im Irak zu geben, um iranische Städte mit Langstreckenraketen anzugreifen. Eine weitere verräterische Rat der Mitglieder der Mujahedin-Terrorgruppe waren der Verhör iranischer Gefangener und ihre Teilnahme an Operationen gegen die irakische Baas-Regime. Parallel zur Unterstützung der terroristischen Heuchlergruppe Mujahedin bei der Durchführung von Terroranschlägen im Iran in den Jahren 1987 und 1988 traten die Vereinigten Staaten in einen direkten Krieg mit dem Iran zur Unterstützung des Saddam-Regimes ein. Die USA haben bei der Unterstützung des kriminellen Regimes Saddam Husseins kein Verbrechen gescheut, Eines dieser Verbrechen war die uneingeschränkte Unterstützung Saddams beim Einsatz chemischer Waffen auf den Schlachtfeldern und in iranischen Städten. Im Juni 1987 wurde die Stadt Sardasht im Westen des Iran mit Chemiewaffen angegriffen. Hunderte von Menschen wurden während des Bombenangriffs getötet und verletzt, und viele Menschen leiden noch immer unter den Auswirkungen des Chemiebombeneinsatzes in Sardasht. Aber eines der weltweit größten amerikanischen Verbrechen gegen die iranische Nation ist der Abschuss eines iranischen Verkehrsflugzeugs mit 290 Menschen im Persischen Golf durch die USS Winsons am 3. Juli 1988. An jenem Sonntag bereitete sich ein Airbus A300B2 der iranischen Fluggesellschaft Iran Air vom Flughafen Bandar Abbas auf einen 28-minütigen Flug nach Dubai vor. An Bord der Maschine befanden sich 275 Passagiere, darunter 66 Kinder und 15 Besatzungsmitglieder. Um 10.17 Uhr startete der Airbus mit 27-minütiger Verspätung zu dem ca. 250 Meilen langen Flug. Die Maschine wurde auf der zweiten Teilstrecke des Fluges über dem Persischen Golf nahe der iranischen Insel Rejm von der Besatzung des US-Kriegsschiffs USS Winsons abgeschossen, wobei alle 290 Menschen an Bord ums Leben kamen. Die USA und andere westliche Staaten unterstützten den Irak sowohl politisch als auch mit Waffenlieferungen. Dies schloss auch die Ausstattung des Irak mit chemischen Kampfstoffen ein. So kaufte der Irak 1975 technisches Gerät sowie die dazugehörige Technologie unter anderem bei 24 Rüstungskonzernen aus den USA. Chemiewaffenlieferungen kamen damals übrigens auch aus Deutschland, woran heute eine Tafel vor der deutschen Botschaft in Teheran erinnert. Über den Einsatz von chemischen Kampfstoffen durch die irakische Armee berichteten die westlichen Medien damals nicht, der internationale Aufschrei blieb allerdings aus. Obwohl die USA folglich im Krieg zwischen dem Irak und Iran alles andere als neutral waren, befanden sich 1983 Teile der 5. US-Flotte, unter ihnen die USS Winsons, im Persischen Golf unter dem Vorwand, die Sicherheit der Ölversorgung gewährleisten zu wollen, und sie drangen dabei auch immer wieder in iranische Hoheitsgewässer ein. In der Realität deckten die US-Kriegsschiffe und andere auch die Versorgung des Irak mit Waffen, Ausrüstung und anderen kriegswichtigen Lieferungen, unter anderem aus den Anrainerstaaten des Persischen Golfs. Die US-Regierung rechtfertigte nicht nur den Abschuss einer Rakete auf das Passagierflugzeug, sondern der damalige Präsident Ronald Reagan zeichnete sogar den Kommandanten der Winsons aus. Keine Regierung hat wie die US-Regierung neben einer Großzahl europäischen Regierungen die Menschenrechte nicht so instrumentalisiert, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die USA beanspruchen die Menschenrechte für sich und nehmen das auch zum Vorwand, um andere Länder zu sanktionieren und oder mit Krieg zu überziehen. Die Untersuchung von Washingtons Aktionen im Bereich der Terroranschläge enthüllt Fakten, die die hegemonialen Absichten und das unehrliche Verhalten amerikanischer Staatsmänner gegenüber der internationalen Gemeinschaft, insbesondere gegenüber Muslimen, aufdecken. Im letzten Jahrhundert erfuhr die Welt die bittere Realität, dass die US-Regierung an der Spitze des weltweiten Staatsterrorismus steht und viele Terroranschläge gegen verschiedene Länder und Gesellschaften verübt hat. Die Vereinigten Staaten haben seit dem 11. September unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung grobe Menschenrechtsverletzungen begangen und tun dies auch weiterhin. Die Geschichte der USA ist seit ihrer Entstehung voller Menschenrechtsverletzungen. Weiße Europäer, die in die USA gingen, hielten sich für die überlegene Rasse und massakrierten Millionen von amerikanischen Ureinwohnern im Namen der Moderne und der Bildung der Zivilgesellschaft. Ihr Ziel war Ausrottung der Ureinwohner. Andererseits versklavten sie Millionen von Schwarzen vom afrikanischen Kontinent und brachten sie in die Vereinigten Staaten, um dort zu arbeiten und ihre Farmen und Städte zu bauen. Der Kampf gegen Rassismus wird in den Vereinigten Staaten seit Jahrhunderten geführt. Es vergeht kein Tag, an dem kein schwarzer Mann, jung oder alt, Mann oder Frau oder Kind, von der rassistischen US-Polizei getötet wird. Bisher sind in den Vereinigten Staaten antirassistische Bewegungen entstanden, aber eine der Risse in der amerikanischen Gesellschaft bleibt dort die tiefe Rassentrennung. Auch außerhalb des Landes kann der US-Staat nur eine dunkle Bilanz von Menschenrechtsverletzungen und der Ausbreitung des Terrorismus vorzeigen. Es ist bedauerlich, dass die US-Regierung diese Menschenrechtsverbrechen unter dem Deckmantel der Verteidigung der Menschenrechte, der Förderung der Demokratie und der Bekämpfung des Terrorismus begeht. Seit mehreren Jahrhunderten betrachten die Vereinigten Staaten Südamerika als ihren Hinterhof und sind in der Praxis ein Unterstützer von Diktatoren gegen pro-demokratische Bewegungen in der Region gewesen. 1973 stürzte die US-Regierung den Präsidenten der Volksfrontregierung von Salvador Allende in Chile und brachte den General Augusto Pinochet in einem Militärputsch an die Macht. Allende in seiner letzten Rundfunkansprache: Die Völker schreiben die Geschichte und die Geschichte gehört uns. Soziale Entwicklungen sind nicht zu bremsen, weder durch Verbrechen noch durch Gewalt. Zwar bahnt sich der Verrat gerade seinen Weg, aber ich habe Vertrauen in Chile und sein Schicksal. Früher oder später werden sich die neuen, freien Menschen große Alleen auftun. Am Abend des gelungenen Militärputsches verkündete General Augusto Pinochet, die Streitkräfte haben aus patriotischen Beweggründen eingegriffen, um das Land von dem extremen Chaos zu befreien, in das es von der Regierung des marxistischen Salvador Allende hineingezogen wurde. Die Gewerkschaften wurden verboten, die Pressefreiheit abgeschafft und der enteignete Grundbesitz zurückgegeben. Zehntausende wurden brutal gefoltert, 3000 ermordet. Die US-Unterstützung für diktatorische Militärregimes und für die der Kolonialpolitik wurde in fast allen südamerikanischen Ländern wiederholt. Die US-Regierungen haben in den südamerikanischen Ländern eine dunkle Geschichte. In Ostasien hat Amerika, das behauptet, die Supermacht der Welt zu sein, viele Verbrechen begangen, um seine Kontrolle über diesen Teil der Welt zu behalten. Ein Beispiel dafür sind die Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki in Japan und ein Jahrzehnt der Verbrechen und Massaker an den Vietnamesen in den 1960er und 1970er Jahren. Im Nahen Osten und in Südasien haben die Menschen in den Ländern dieser Region endloses Leid und Verbrechen durch die US-Amerikaner erlitten. Das iranische Volk hat in den letzten 70 Jahren einen hohen Preis für Amerikas hegemonialer Politik und Interventionen gezahlt. 1953 stürzten die USA Dr. Mossadeghs nationale Regierung in direkter Unterstützung des Staatsstreichs und setzten den flüchtigen König des Iran wieder auf den Thron. 25 Jahre lang haben die Vereinigten Staaten nicht gezögert, jedes Verbrechen gegen die iranischen Freiheitskämpfer zu begehen, um das Regime der iranischen Monarchie zu festigen. Schließlich war es die Bewegung der iranischen Freiheitskämpfer unter der Führung von Imam Khomeini, die der Monarchie im Iran ein Ende setzte. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution und der Etablierung des demokratischen Staatssystems im Iran haben die US-Regierungen ihren Verschwörungen zum Sturz der Islamischen Republik fortgesetzt. Mit ihrer schwarzen Bilanz in der Menschenrechtsfrage behaupten die USA weiterhin, Verteidiger von Menschenrechten zu sein und werfen der Regierung der Islamischen Republik vor, Menschenrechte zu verletzen und den Terrorismus zu unterstützen. Mit ihrer Iranophobie versuchen die USA, ihre hegemonialen Ziele mit allen möglichen politischen, wirtschaftlichen, militärischen und psychologischen Kriegsmaßnahmen voranzutreiben. obwohl die iranische Nation mehr als 4 Jahrzehnte lang viel gelitten und viele Opfer gebracht hat, stellt sie sich weiterhin gegen die Hegemonialpolitik der USA. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signparstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.